Antenne Bergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge.
Häuser und noch viel mehr. Geschichte und Geschichten aus Heppenheim.
Eine Reihe von Antenne Bergstraße und dem Heppenheimer Geschichtsverein.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zum wiederholten Mal sind wir Gast in Mainz bei Dr. Rainer Metzendorf, Architekt und Stadtplaner und Enkel von Georg Metzendorf. Herzlich willkommen, Dr. Metzendorf. Mein Name ist Andrea Falk.
Willkommen in Mainz, Frau Falk.
Starten wir mal mit der ersten Frage. Georg Metzendorf, Ihr Großvater, ein Heppenheimer und äußerst kreativer Kopf. Dr. Metzendorf, das Megaprojekt gleich zu Beginn, die Margaretenhöhe, das Lebenswerk Ihres Großvaters?
Absolut. Absolut. Da hat er 25 Jahre dran gearbeitet. Und wie wichtig ihm dieses Werk war, das sieht man an seinem Wunsch, dass er auf dem benachbarten Friedhof beerdigt wird, und zwar so, dass er richtig auf seine Margaretenhöhe blicken konnte.
Wow, man muss kurz erklären, die Margaretenhöhe ist ein Stadtteil im Essener Süden und die Ehefrau des Unternehmers Friedrich Alfred Krupp, treuhänderische Konzernleiterin und Stiftungsgründerin, hat ab ca. 1906, Anlass war die Hochzeit ihrer Tochter Bertha, das Projekt einer neuen Siedlung gestartet. Ziel waren attraktive Wohnungsbedingungen, nicht nur für die Angestellten und Mitarbeiter des Krupp-Konzerns. Ja. Wie kommt denn der Georg hier überhaupt ins Spiel?
Die Margaretenhöhe war seinerzeit mit die größte Baumaßnahme im Wilhelminischen Reich. Es galt hier, eine Stadt zu entwerfen und zu bauen für 12.000 Einwohner.
Das ist mal eine Zahl, 12.000, ja.
Wie geht man nun dieses Krisenprojekt an? Wie findet man den Architekten dazu? Macht man einen Wettbewerb? Holt man mehrere Architekten? Und da hatte Frau Krupp, eine völlig moderne, emanzipierte Frau, einen ganz starken eigenen Kopf. Und sie hat gesagt, das wird eine Stadt, die wird nur von einem Architekten geplant. Ich will hier eine einheitlich gestaltete Stadt. Von der Landschaft bis hin zum Entwurf der Türklinke. Bloß, wie findet man jetzt den passenden Architekten dazu? So hat man dann damals sämtliche Hochschulen im Deutschen Reich angeschrieben und hat sie gebeten, ihnen doch ein paar Empfehlungen mitzuteilen von jungen Leuten. Es sollte ja eine Lebensaufgabe werden. Die Stadt sollte innerhalb von 20 Jahren entstehen. Das kann man nicht so einem 60-Jährigen dann überlassen. Und da kam nun eine unheimlich illustre Liste zusammen. Selbst Bruno Taut war dabei, eine der auch der großen späteren Städtebau- und Architekten. Und Georg Metzendorf hat aber dann letztendlich den Zuschlag bekommen.
Und Ihr Großvater ist dann mit der Übernahme des Projektes dann nach Essen auch übersiedelt, ne? Mit der kompletten Familie.
Mit Familie. Das war natürlich jetzt ein sehr schwieriger Akt. Er hat ja noch sein Büro in Bensheim. Das musste er auflösen, musste das Bauvorhaben abwickeln. Und er ist dann quasi 2 Monate nach Beauftragung mit Familie nach Essen gezogen. War unheimlich schwer, also gerade für meinen Vater. Diese schöne Bergstraße und dann ins Ruhrgebiet, stinkend laut. Mein Vater hatte immer, er war 8 Jahre damals, ein Goldstück in der Hosentasche, damit er jederzeit wieder nach Bensheim zurückfahren konnte.
Ja, das ist ja
ein Kindertraum, ja. Mhm.
Und wo ist Ihr Vater, ist er dann wohin gezogen, also im Erwachsenenalter?
Ja, ist ja dann in Essen gewesen, hat dann auch in Essen auch gearbeitet, war dann aber auch in Hamburg tätig, in einer großen Werft als Geschäftsführer. Deswegen bin ich auch in Hamburg geboren, rein durch Zufall. und er hat dann später, aber da kommen wir später vielleicht noch drauf, in Bischofswiesen gewohnt.
Aber nicht mehr an die Bergstraße zurückgekehrt.
Nein, also nein, obwohl er immer, wenn er mich besucht, hat sich ja viel besucht, es war für immer Pflicht, bitte nochmal fahren, können wir nochmal in die Bergstraße fahren.
Das ist ja von Mainz aus dann.
Das ging dann von da aus, von Berchtesgaden, war es ein bisschen weiter, ja.
Aber nochmal zur Gartenstadt zurück. Kann man die Grundidee der Gartenstadt kurz umschreiben?
Ja, wenn man es ganz kurz machen will, das war eigentlich das Gegenstück zur Stadt des 19. Jahrhunderts. Baumlos, trostlos, eigentlich nur viele Mauern. Und diese Gartenstadtbewegung ist entstanden auch mit der Lebensreform zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man wollte hier auch diese Industriegesellschaft ein neues, adäquates, angemessenes Wohnen bieten, mit Grün, mit Planungen, die wirklich auch langfristig sind. Und es gibt da noch bestimmte andere Forderungen an diese Gartenstadtbewegung. Man sagt heute, die Margaretenhöhe wäre die erste Gartenstadt in Deutschland. Und auch die beste, die konsequenteste. Sie ist zwar nicht die geplant erste Gartenstadt gewesen, das war Hellerau, aber in Nordrhein-Westfalen waren wir etwas schneller. Die Margaretenhöhe war dann die erste. Und hier ist eine Stadt entstanden, so wie es eigentlich von der Gartenstadtbewegung gefordert war, eine autarke Stadt, die völlig unabhängig ist. Die Margaretenhöhe hat Kirchen, die hat ein Einkaufszentrum, die hat Schulen. Ja, die hat sogar eine Polizeistation. Und dieses Gesamtelement Wohnen in einer Stadt, in einer menschenwürdigen Stadt, das war das Hauptziel. Das Einzige, was man heute der Margaretenhöhe ankreidet, die Gartenstadtbewegung, zumindest die deutsche Gartenstadtbewegung, hat gefordert, dass diese Städte möglichst auf genossenschaftliche Basis erstellt werden. Sie sollten dann auch in den Eigentum der Bewohnerinnen und Bewohner übergeführt werden können. Das ist bei der Margaretenhöhe der einzige Fall, wo sie nicht gartenstädtisch ist. Aber letztendlich ist sie dann doch viel gartenstädtischer, weil sie arbeitet nämlich wie eine Genossenschaft. Sie arbeitet ja nicht um Gewinn, sondern sie arbeitet zum Wohnwohle ihrer Bevölkerung. Mhm.
Nur noch mal eine Rückfrage, das heißt, die anderen Gartenstädte sind alle nach dem genossenschaftlichen Prinzip?
Nein, nicht alle. Zum nicht Beispiel alle. Die Gartenstadt Hüttenau, die auch der Georg Metzendorf entworfen hat, die ist rein auf genossenschaftlicher Basis errichtet worden. Und es sind auch die Häuser später in den Eigentum der, der Bewohner übergegangen, zum großen Nachteil. Die sieht heute aus, ich gehe nicht mehr in die Gartenstadt Hüttenau, weil die durch dieses Zerteilen des Eigentums so verunstaltet worden ist, dass man sie eigentlich fast kaum noch erkennt. Okay. Zum Beispiel die Gartenstadt Hellerau, das war auf genossenschaftlicher Basis, aber wiederum eine reine Werkssiedlung gewesen.
Wo ist Hellerau? Wo?
Bei Dresden.
Bei Dresden ist er. Jetzt nochmal auf die Gartenstadt in Essen zurückzukommen, sowas baut man ja nicht auf einmal, sondern es gab verschiedene Bauphasen, Bauabschnitte. Ja,
erzählt man oder muss man heute Sachen erzählen, die glaubt man gar nicht. Wie diese Stadtgründung auch gemanagt wurde. Der Georg Metzendorf hat am 1. Januar 1909 in Essen angefangen. Mit dem Auftrag und mit der Planung. Und er hat bereits im Juli sein Konzept vorgelegt. Und bereits im darauffolgenden September hat man mit dem Bau begonnen. Und schon im nächsten Jahr ist das erste Haus bezogen worden. Also das ist unter den heutigen Aspekten, wenn wir Bürgerbeteiligung machen und demokratisch die ganzen Gesetzesordnungen da beachten müssen, also ein unglaubliches Gelingen, vor allen Dingen auch im Management. Aber damals größte Baumaßnahme in Deutschland so ingenieurmäßig anzugehen und dann auch umzusetzen.
Vielleicht war die Bürokratie noch nicht so überbordend, was wir heute ja haben, oder?
Auf jeden Fall. Also was ja auch zum großen Vorteil war, der Georg Betzendorf ist hier auf Regierungserlass von sämtlichen Gesetzen befreit gewesen. Er brauchte sich keine Abstände zu halten an keine Verkehrskonzepte. Er brauchte sich an keine Statik zu halten. Er konnte wirklich ein Experiment starten, wie auch in Hellerau oben. Und diese Experimente vor Ort, wo er wirklich in Eigenregie planen konnte, sind dann später nach dem Ersten Weltkrieg in die Landesbauordnungen eingeflossen.
Das ist interessant, wenn das heute der eine oder andere Bauleiter, Architekt oder wer auch immer hört. Das sind ja Traumverhältnisse.
Aber wirklich, ja.
Was zeichnen die Häuser jetzt gerade in der Gartenstadt in Essen eigentlich aus?
Es gab ja vorher diese trostlosen Mietskasernen, wo die Städte einfach vor sich hingewuchert haben, eigentlich menschenunwürdig. Und das Hauptziel der Margaretenhöhe war hier, den Mensch als Individuum zu begreifen und ihm auch das entsprechende Heim zu geben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der kleinen Familie ganz andere Wohnverhältnisse hatte oder anstreben musste. Und da ist nun hier ein neues Konzept entstanden. Die Margaretenhöhe ist die erste Fertigssiedlung vor dem Ersten Weltkrieg hier in Deutschland. Die Margaretenhöhe ist aufgebaut auf einem Typensystem. Zwei Grundrisse, arbeitet nur mit vorgefertigten Teilen, mit zwei Treppen, anfangs nur vier Fenstergrößen und das ist dann wie in einem Baukastensystem, Steckkastensystem zusammengesteckt. Und obwohl es jetzt eine Serienerstellung ist, ist trotzdem jedes Haus anders. Das eine Haus hat eine andere Himmelsrichtung, der eine hat einen Erker. Jede Hauseingang als Türe ist unterschiedlich, sodass man gar keine Hausnummern brauchte. Man hätte die Häuser an sich an den Haustüren erkennen. Also diese Selbstdarstellung, die dann hier dieser neue Bürger in seinem neuen Wohnheim finden konnte.
Obwohl die Häuser gleich waren, waren sie nicht uniform, sondern ja, wirklich individuell dann nochmal. Und das Besondere war ja auch, die Häuser waren ja alle eingerichtet, die waren schlüsselfertig, also mit Möbel schon?
Nein, das nicht. Der Georg Metzendorf hatte aber den Auftrag bekommen, Typenmöbel zu entwerfen für diese Häuser. Und er hatte dann Möbel entworfen, die dann zum Beispiel auch interessanterweise von der Möbelfabrik Mainzer in Heppenheim hergestellt worden sind. Und hat die Stiftung auf der Margaretenhöhe zwei Musterwohnungen ausgestellt und eingerichtet mit diesen serienmäßig erstellten, fabrikmäßig erstellten Möbeln. Und dann konnten sich die Bewohner aussuchen, ach, ich will diesen Schrank oder ich will da die Kücheneinrichtung so haben oder ich will lieber dieses Sofa haben. Und das Schöne war dann dabei, am Anfang hat man ja als junge Familie auch kein Geld, dann hat dann die Stiftung zinslose Darlehen zur Verfügung gestellt, damit die Bewohner sich auch diese Möbel, die zu den Häusern passten, auch leisten konnten.
Jetzt machen wir einen Schwenk in den Süden Deutschlands. Der Ort ist ja schon gefallen, Bischofswesen bei Berchtesgaden. Da hatte die Familie Metzendorf ein altes Bauernhaus gehabt. Und ganz interessant ist ja die Geschichte, wie das Haus in den Besitz der Metzendorf gekommen ist.
Ja, auch was sich da drumherum rankt, ist wirklich hochspannend, finde ich zumindest. Georg Metzendorf war ja im Krieg an der Südfront und sein General Hofmeier hatte in Bischofswiesen ein altes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Und er war gezwungen, dieses Haus nach dem Krieg zu verkaufen. Und er hatte dann den Georg Mitzendorf gefragt, er hätte doch gute Verbindungen ins Ruhrgebiet, zum Kapital, zu den Großkopferten, ob er ihm denn nicht jemanden nennen könnte, der ihm dieses Mooshäusel abkauft. Dann hat der Georg sehr schnell geschaltet, gesagt, brauchen wir nicht, ich kaufe das Haus für mich ab. Und er hatte dabei an sich noch einen Hintergedanken gehabt. Es war ja nach dem Ersten Weltkrieg ein völlig neuer Start. Zum Beispiel der Auftrag von der Margaretenhöhe war noch nicht weiter erfolgt, Hüttenau auch. Und welche Schwierigkeiten man nach dem Krieg hatte, hatte ja auch der Heinrich erlebt. Der Georg hatte ursprünglich auch angedacht, nach dem Ersten Weltkrieg wieder nach Bensheim zu ziehen, sah da aber keine Zukunft drin und wollte nun, er war ja Innenarchitekt, er wollte nun mit dem brachliegenden Handwerk in Berchtesgaden, wo ja das Holzhandwerk ganz intensiv gepflegt wird, wollte eine Möbelindustrie erstellen. Das war alles schon ziemlich weit vorbereitet. Es waren schon für die Leipziger Ausstellung alles bereit. Er hat schon Kontakte aufgeführt nach England. Durch die Gartenstadtbewegung hatte er da gute Kontakte gehabt. Und dann kam es aber doch ganz anders. Auf einmal ging es dann doch nach dem Krieg los. Die Margaretenhöhe wurde weitergebaut, Hüttenau wurde weitergebaut und auch der Wohnungsbau auf anderer Stelle auch. Und da hat dann Metzendorf sich von Bischofswiesen wieder nach Essen zurückbezogen. Und das Mooshäusel war dann das Sommerhaus der Metzendorfer. Bis 1934, nach dem Tod von Georg, ist es dann vermietet worden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist aber dann die Witwe vom Georg, die Anna, und mein Vater, dann nach Bischofswiesen in dieses Haus gezogen und ich bin dort auch in diesem Mooshäusel groß geworden.
Aber wir müssen noch mal kurz in Bischofswiesen bleiben, weil da ist ja auch was ganz Interessantes gebaut, also geplant und gebaut worden, nämlich der Georg hat dort eine Kirche realisiert.
Ja, Bischofswiesen, das ist oder war zumindest damals von der Fläche her die zweitgrößte Gemeinde in Bayern. Und man musste Differenzen von 14 Kilometer überbrücken. Und dort gab es keine Kirche. Und man hat nun in dieser Notzeit nach dem Krieg gesagt, lasst uns doch in Selbsthilfe, es gab ja Handwerker genug, dort eine Kirche bauen. Und man hat natürlich dann auch den Georg Mitzendorf gefragt, ob er denn dazu die Planung machen würde. Natürlich hat man natürlich auch erwartet, dass er das möglichst billig macht. Und er hat dann die Planung gemacht und hat auch dafür nichts verlangt, hat es umsonst gemacht, was ihm dann fast noch die Ehrenbürgerschaft von Bischofswiesen eingetragen hätte. Aber das hat dann doch nicht geklappt, weil man im Gemeinderat dann doch nicht wollte, dass ein Preuße, denn alles, was ja nördlich von der Donau war, war ja preußisch, dass es ein Ehrenbürger in einem altehrwürdigen bayerischen Dorf wird.
Tiefsten Bayern. Ja. Okay. Und wie Sie eben gesagt haben, Ihr Großvater kehrte dann wieder nach Essen zurück und das Haus in Berchtesgaden blieb Sommerhaus für die Familie. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, welche und wie viele Häuser und wie viele Projekte überhaupt dann noch quasi nebenbei, neben der Margaretenhöhe, neben den Planungen, Bauten für die Margaretenhöhe umgesetzt hat. Das ist nämlich auch äußerst spannend.
Ja, er war ja schon, sagen wir, mit jungen Jahren hochbekannt, allein durch den Start mit der Margaretenhöhe. Sodass er sehr schnell zu einem reichsweit bekannten Architekten geworden ist, der dann durch diese Akquisition, durch diese Verbindungen auch große Aufgaben bekommen hat, wie zum Beispiel in Magdeburg die Inneneinrichtung des Museums oder für die Werkbundausstellung in Köln hatte den ganzen städtebaulichen Entwurf und Häuser geplant. Aber Das wohl vielleicht aufregendste Projekt, das war für die Weltausstellung in Brüssel 1910. Da wurde er von der deutschen Reichsregierung beauftragt, dort zwei deutsche Arbeiterhäuser zu planen und zu kreieren. Mhm. Und diese Häuser sind also schon was ganz Besonderes.
Da kommen wir auch nochmal in einem anderen Podcast drauf zu sprechen. Aber man kann quasi zusammenfassen, es waren nicht gerade wenige Aufträge, die er neben der Margaretenhütte noch geplant und durchgeführt hat.
Auf jeden Fall,
also, ja. Sehr fleißig. Gut, er hatte seine Büros oder sein Büro und seine Mitarbeiter, aber trotzdem musste man ja alle Fäden in der Hand halten.
Ja.
Jetzt kommen wir zum Schluss, zur letzten Frage. Und ich weiß das, weil wir haben uns ja schon im Vorfeld unterhalten. Ihr Großvater hatte ein Faible für die Planung von Krankenhäusern. Das war so, ne?
Ja, ein notgedrungenen Faible. Er hatte im Krieg eine schwere Verletzung, also keine Kriegsverletzung, sondern er ist einfach im Winter auf Glatteis ausgerutscht und hat sich dort einen ganz komplizierten Bein- und Schenkelbruch und Knöchelbruch zugezogen, der ihn stark belastet hat und auch Auswirkungen auf die Wirbelsäule hatte. Und da war es für ihn unheimlich wichtig, dass er da auch in gute ärztliche Behandlung kommt. Und da hat er wirklich das Glück gehabt, dass er an die richtigen Leute rangekommen ist, die natürlich hier auch nicht nur den kranken Metzendorf gesehen haben, sondern die ihn auch als Architekt geschätzt haben. Nicht? Und so hat er dann wirklich Furore machende Krankenhäuser geplant. Zum Beispiel das erste terrassierte Krankenhaus oben im Ruhrgebiet. Aber vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Er hat ja dieses Gräuel miterlebt, im Krieg, aber an der Südfront, bei der Piave-Schlacht hat er teilgenommen, diese brutalen Kriegsverletzungen. Und da war es doch auch wichtig, dass diese Soldaten dann auch anschließend eine ordentliche medizinische Behandlung bekommen. Das muss auch, zumindest sagt es mein Vater, mit ein Grund gewesen sein, dass er sich so für das Krankenwesen eingesetzt hat. Er hatte zum Beispiel seinen Stallknecht, den er hatte, der ist auch, hässliches Wort, ist als Krüppel aus dem Krieg wiedergekommen. Und für den hat er gesorgt und hat ihn als Hausmeister im Moosreusel eingesetzt. Also da sieht man also auch diese soziale Verpflichtung den Kameraden gegenüber.
Häuser und noch viel mehr. Das habe ich so am Anfang dieser Aufzeichnung gesagt. Und ich denke, jedem ist jetzt verständlich, warum. Planung von kompletten Siedlungen, Innenausstattung, Gartenanlagen, der soziale Aspekt. Und alles mit der Hingabe zum kleinsten Gestaltungsdetail. Das macht die Planung und die Bauten von Georg und natürlich auch von Heinrich Metzendorf, dem älteren Bruder, aus. Heinrich widmen wir demnächst einen eigenen Podcast. Das ganze Aufzeichnungsteam freut sich, wenn Sie dann wieder unter den Zuhörern sind. Freuen Sie sich auch. Wir hören uns wieder.
Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.